Ja, meine. Das ist meine wunderbare Frau Nadja. Und da wir beiden uns einfach sehr, sehr lieb haben, haben wir auch 4 Kinder. Und wir haben auch wunderbare Freunde mit dabei von Vaterherz. Wir haben. Wir haben Ute und Petra, dann kollabiert die Anlage, wenn ich die Namen nenne. Und Andreas Kwiatkowski ist auch dabei. Das sind so ganz geliebt, ganz liebe Geschwister. Und ich freue mich, dass ihr beiden zumindest da hinten, ihr seid eingeweiht, ihr werdet mich gleich nochmal unterstützen. Wunderbar. Du darfst dich, ja, wenn es sein muss. Angst, nicht gut genug zu sein. Kennt keiner, oder? Also als ich das Thema hier, ne, das war eigentlich, ja, war mehr Versehen, aber das war ein gutes Versehen. Das war ein sehr gutes Versehen, weil das genau das, was ich heute sagen will, eigentlich genau da rein gehört, ja. Wusste ich nur vorher nicht. Papa weiß es. Papa weiß. Manchmal gehen wir so mit falschen Erwartungen an bestimmte Geschichten ran. Zum Beispiel mit der Angst, nicht gut genug zu sein. Das ist dann deine Erwartung. Mit der liest du Geschichten aus der Bibel und denkst plötzlich, ja, das weiß ich jetzt. So muss ich das lesen, so muss ich das deuten. Alles klar. So habe ich das auch lange Zeit gedacht und dann las ich irgendwann manche Bibelgeschichten nochmal und dachte, heidejajajaj, was habe ich denn da gemacht? Was habe ich denn da rausgelesen? Wir haben Dinge im Kopf. Du nicht? Doch, 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 doch. Also zum Beispiel habe ich mal von der Post eine Mail gekriegt und da drin stand dann, ihre Postsendung ist bei uns eingegangen im Verteilzentrum und ich habe eine Pflanzenlieferung erwartet. Und von meinem Kopf war plötzlich sowas. Ich dachte, ach, wirklich, im ersten Moment, ich lese, ihre Lieferung von dem Pflanzenhandel ist bei uns im Verteilzentrum eingegangen. Im ersten Moment dachte ich, oh nein, das ist ja ärgerlich, oder? Schön, schön doof. Aber so, wenn ich eine falsche Erwartungshaltung habe, wenn ich irgendwas Falsches, dann lese ich sowas und das Erste, was mir kommt, ist dann nicht unbedingt immer das Richtige, oder? Aber bei der Bibel, da mache ich das oft so aus Versehen, weil ich so vorgeprägt bin. Und sag nicht, du bist nicht vorgeprägt, ich glaube dir das nicht. Wisst ihr zum Beispiel das Wort, wenn in der Bibel steht, Gott prüfte. Gott prüfte den und den, Gott prüfte den und den. Wie stelle ich mir das vor? Ich bin Deutscher. Ne? Wir kennen das, wir bringen unser Auto zum TÜV. Ne? Und so sieht das dann auch aus. Ne? Also man stellt sich, wird auf den Prüfstand gestellt. TÜV bei Gott. Und jetzt checkt er mich mal so richtig durch. Ich weiß, die Abgasuntersuchung habe ich eigentlich, aber... Kommt das ins Internet? Oh, echt? Wir blenden das dann irgendwie ein, so aus dann. Aber eine Geschichte, die ich immer unter Gott prüft, abgespeichert hatte, die möchte ich heute mit euch teilen. Gott prüft. Hast du manchmal das Gefühl, dass Gott dich prüft? Ständig. Oha, du Ärmster. Und dann haben wir auch noch den TÜV vor Augen, oder? Eieieiei, da geht's aber zur Sache. Aber ist Gott so? Wir gucken uns jetzt mal eine Szene an. Und zwar Matthäus 14, Vers 22. Heutzutage hat keiner mehr eine Bibel dabei, oder? Der eine oder andere auf dem Handy. Ansonsten hat das geklappt, dass wir es einblenden? Genau. So, und das wollen wir gerne jetzt einmal, weil das muss man sich ein bisschen vor Augen führen, die Szene. Da brauche ich Freiwillige. Hier, junge Leute eignen sich immer als Freiwillige, weil ihr könnt auf die Knie gehen dabei und so weiter. Kommt ihr beiden nochmal bitte. Ich brauche noch mehr Freiwillige. Freiwillige. Du siehst auch freiwillig aus. Du auch. Du bist auch ja, sowas von freiwillig. Komm. Einfach nach vorne gehen, die beiden sagen euch, was ihr zu tun habt. Wie viel brauchen wir noch? Freiwillige. Hast du Lust? Ja, mit einem Arm kann man auch freiwillig sein. Einarmige Freiwillige sind die besten. Komm, du auch freiwillig. Ach ja. Ach komm, dann du. Du bist doch immer vorne. Du auch freiwillig? Ja. Brauchen wir noch viele? Haben wir schon genug? So, hier habe ich noch zwei Freiwillige. Das passt doch perfekt. So. So, die Szene sieht schon mal gut aus. Ja. Perfekt. Wer fehlt in der Szene noch? Petrus fehlt noch. Petrus, wer soll denn unser Petrus sein? Irgend so einer, so ein fischermäßiger, komm mal, doch, ja, du bist ein Petrus. Du bist definitiv ein Petrus. Und Daniel, du bist unser Jesus. Komm, kannst ja die Haare lösen oder so. So, ihr zwei habt jetzt noch keinen Platz so direkt. Also der Petrus ist im Boot. Du steigst ins Boot ein. Ja, du stehst im Wasser, du bist ins Boot, bitte. So, perfekt. Also, ich gehe auch mal aus der Szene so ein bisschen raus. Also, da steht, und alsbald nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Weiter? Weiter? Gibt's noch mehr? Text? Wir lesen ja mit. Ja. So, jetzt hole ich meine Bibel schnell raus. Geht's weiter? Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, besonders um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er da selbst allein. Ach, hier ist die Elberfelder 1905, die habe ich in letzter Zeit öfters in der Hand gehabt. Ja. Das ist so ganz neudeutsch. Okay, weiter. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not. Und die Wellen und der Wind waren ihm entgegen. Wellen und Wind waren. Weiter. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, wandelnd auf dem See. Jesus wandelt. Wandle. Und als die Jünger ihn auf dem See wandeln sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Wir kommentieren die Furcht nicht weiter. Alsbald aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, musst du sagen.
Fürchtet euch nicht, seid guten Mutes, ich bin's.
Halleluja. Jesus hat gesprochen. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du bist, er hat das schon weggemacht.
Herr, wenn du es bist. Herr, wenn du es bist, brauchen wir nochmal.
Herr, wenn du es bist.
Dann befiehl mir, aus dem Boot zu steigen.
So. Und Jesus antwortete, komm her.
Also, mach mal deinen Schritt. So. Nee, bleib mal auf dem Wasser stehen.
Bleib mal auf dem Wasser stehen. So. Wir haben jetzt diese Szene hier, oder? Wir haben Wind und wir haben Wellen. Ja, der Wind ist halt nachgelassen gerade, aber ist nicht so schlimm. Und wir haben hier den Jesus und wir haben hier den Petrus. Und jetzt habe ich immer gelesen, Jesus prüft Petrus. Hast du das gerade erlebt in der Szene? Du hast es ja gerade richtig live erlebt, oder? Die haben Angst, da ist ein Gespenst. Er sagt, wenn du sie bist, dann sag komm. Er sagt komm und jetzt steht er mitten auf dem Wasser. Wer prüft wen? Ich würde sagen, du hast geprüft, ob er wirklich Jesus ist oder ein böser Geist, oder? Und wo stehst du?
Auf dem Wasser.
Und fühlst du dich wie ein Versager?
Nein.
Das ist schön. Dann lesen wir weiter. Er aber kam, komm, sprich, und dann wandelte er auf dem Wasser zu Jesus, komm. Weiter geht's. Als er aber den starken Wind sah, der wurde doller, der Wind. Ja, die Wellen dürfen nachlassen. Hauptsächlich der Wind ist jetzt... fing er an zu sinken, schrie und sprach,
Herr, rette mich.
Und als er anfängt zu sinken, in dem Augenblick, als er rief, Herr, rette mich, sofort, alsbald ist ein komisches Wort, aber in dem gleichen Augenblick, er hat noch nicht mich gesagt, schnappte ihn Jesus und zog ihn aus dem Wasser. Und sie stiegen ja in das Schiff. Und der Wind legte sich. Was für eine Szene war das denn? Ich danke euch, das war super, das hat schon gereicht. Also, ich fand das mega, danke. Was für eine geile Szene. Wie schön, oder? Also wenn ihr die Bibel lesen wollt, müsst ihr euch die Leute alle einfach nur mal nach Hause einladen und dann wird das ein bisschen lustiger. Aber was will uns die Geschichte denn nun sagen? Ich habe immer zwei Dinge gelesen. Und vielleicht bin ich, die Flasche sieht doof aus da, ne? Vielleicht bin ich nicht der Einzige, der es so doof gelesen hat. Deswegen sage ich es euch mal. Wer prüft wen? Hat Jesus sich so eine knobelige Aufgabe ausgedacht und gesagt, Mensch, der Petrus, der ist jetzt so und so weit, Level 5 schon. So, mal gucken, ob er Level 6 schafft. Nein. Wir haben eine ganz andere Szene. Die Jünger sind im Boot, Jesus ist nicht bei ihnen und da kommt mitten auf so einem stürmischen Wasser und mit Wellen und Wind kommt plötzlich jemand auf dem Wasser vorbeigelaufen. Und sie haben Angst. Sie schrien etwas wie Weiber, aber sie hatten Angst. Und dann ist Petrus derjenige, der sagt, ich prüfe mal, ob das Jesus ist. Ich gucke mal, ob das wirklich ein Gespenst ist. Der ist mutig. Der ist der Erste, der aus dem Boot aufsteht und sagt, wenn du Jesus bist, dann befiehl mir jetzt auf dem Wasser zu gehen. Wer hat sich die Übung ausgedacht? Petrus selber. Hey, Gott denkt sich keine Übungen für dich aus, um dich zu prüfen. Nein. Nein, nein, nein. Papa ist der, der mit dir dabei ist. Papa ist der, der dir hilft, nicht der, der dich prüft. Glaubt mir. Weil was macht Jesus denn, als es nicht klappt? Sagt er dann, du bist ja ein wirklicher Volltrottel. Wusstest du nicht, dass Menschen nicht auf Wasser laufen können? Das kann nur Gott. Nein, das sagt er nicht. Er schnappt ihn sofort, als bald oder so, ne? Elberfelder 1905. Als bald. Bleiben wir mal dabei. Packte er ihn. Er lässt ihn da nicht untergehen. Er lässt dich nicht untergehen. Hallo, da ist doch eine tolle Botschaft drin. Und dieses auf dem Wasser, was ist dann das, was ihn irritiert? Er guckt erst auf Jesus, prüft Jesus und als er ihm näher kommt, ist ihm wahrscheinlich irgendwie bewusst geworden, das ist wirklich Jesus. Ja, das ist wirklich Jesus, das ist wirklich kein Geist. Aber worauf konzentrierte er sich plötzlich? Was steht da? Was haben wir gerade gelesen? Die Wellen, interessierten die ihn groß? Nein, das finde ich aber interessant. Darauf läuft er ja. Der Boden interessierte ihn nicht, sondern dieser Wind. Hä? Ein gestandener Seemann hat plötzlich, wow, was für ein Wind. Ich meine, ihr seid hier in Bremen, oder? Ich meine, ich kenne keinen Bremer, der, wow, was für ein Wind. Ne? Das sagen die Touris. Und dann sagt er, ah, ja, ja. Also der Petrus wird bestimmt nicht wirklich ernsthaft mit Windprobleme gehabt haben, mit Sturm. Aber wisst ihr, ganz oft in der Bibel ist Sturm, ist Wind, sowas Dämonisches, sowas vom Feind, was einem so entgegenwindet, was einem entgegenbläst. Dieser Gegenwind, der einem entgegenbläst, wenn man mit Jesus unterwegs ist, wenn man auf Jesus zugeht, da kommt plötzlich ein Wind auf. Aber was für einer manchmal? Hast du den schon mal erlebt? Als ich zum Glauben gekommen bin, ganz, ganz frisch, da habe ich noch nicht Jesus richtig lebendig erlebt, aber als erstes habe ich den Gegenwind erlebt. Aber sowas von lebendig, dass ich sagte, das war jetzt doof vom Feind, weil den habe ich jetzt echt erlebt. Da muss es ja Gott auch geben. Der hat sich so geoutet mir gegenüber, mir so viel Angst machen wollen, mich so in wirklich... Und dann hat er nach hinten, das ging nach hinten los, ne? Wind ist also eher sowas vom Feind. Er lässt sich von diesem Gegenwind irritieren. Mitten auf dem Wasser. Blöder Zeitpunkt. Mitten auf dem Wasser konzentriert er sich plötzlich auf diesen Wind. Dann geht er unter und Jesus sofort greift ein. Wow! Und dann habe ich irgendwie immer wieder gehört, ja, es geht um unser Versagen. Wir Christen, wir versagen auch mal. Wie gehen wir mit Versagen um? Ich habe diese Geschichte so oft im Kontext mit Versagen gehört. Du auch? Das war ja nie bös gemeint. Aber als ich das las, habe ich kein Versagen gehört. Kein einziges Versagen, sondern ich habe da einen Menschen in dieser Geschichte, der auf dem Wasser läuft. Das ist wow. Wow und Ende. Dass der irgendwann mal untergeht, ja meine Güte, aber hey, versuch mal einen Schritt auf dem Wasser zu gehen, da gingen mehrere. Der hat einen richtigen Weg zurückgelegt, der hatte richtig Glauben, ja. Und er ging auf Jesus zu und dann ging er leider unter. Aber nun gut, ich meine, ist doch eigentlich weiter wild. Bis auf, dass er sich umziehen musste anschließend. Aber grundsätzlich jetzt war er ja nicht so wild. Warum machen wir daraus eine Versagensgeschichte? Wenn wir diese Angst, nicht gut genug zu sein, in unserem Herzen haben, dann lesen wir solche Geschichten falsch. Aus meiner Sicht falsch. Man kann die auch richtig toll anders interpretieren. Alles gut, ich will niemanden anklagen. Ich will nur sagen, ich habe es so gelesen. Okay? Es geht nicht um Versagen. Es geht darum, auf dem Wasser zu laufen. Es geht darum, dass Jesus sagt, komm. Was ist besonders an dieser Szene gewesen? Ist er einfach, hat gesagt, Herr, wenn du es bist, dann werde ich jetzt auf dem Wasser laufen zu dir. Amen. Nein. Da stand und er sagte, wenn du es bist, dann befiehl mir. Und dann kam der Befehl. Dann sagte Jesus was. Er sagte, komm. Und dann ging er. Wenn du also sagst, Herr, wenn du es bist, dann kann ich das und das und das. Dann kann das auch schief gehen. Warum? Weil Jesus noch gar nicht kommen gesagt hat. Ich glaube, da hängt ganz viel damit zusammen. Was hörst du? Hörst du das kommen? Hörst du das geh? Hörst du das? Und wisst ihr, das geht nur in Beziehung. Die wenigsten, die ich kenne, hören irgendwie so eine Stimme aus dem Himmel plötzlich so, Martin, ja, so wie in diesem Mose-Film, so, zieh deine Schuhe aus und so, ne? Sehr, sehr selten, dass Gottes Stimme so komisch daherkommt. Meistens ist es sowas ganz so innerlich, so ein Wissen, so ein Überzeugtsein. Bevor man es sieht, aber man weiß irgendwie da, Moment mal, da ist doch was, da ist eine Wahrheit von Gott. Oder du kriegst ein prophetisches Wort. Und du siehst es aber noch nicht. Aber es wird werden. Weil Gott hat gesprochen. Vorausgesetzt, derjenige, der das prophetische Wort gegeben hat, wirklich von Gott hört. Aber das nehmen wir jetzt mal an. Bei mir war es zum Glück immer so. Was mache ich da mit diesen Worten? Jesus hat gesprochen. Wie wertschätze ich das? Wie sehr wertschätzt du, was Gott in dein Leben spricht? Gerade bei Vaterherz, ich meine, das sind manchmal so Kleinigkeiten. So ein, Gott sieht dich. Wisst ihr, dass das im alten Bund die größte Ehrung war, Gott sieht dich zu hören? Und wir denken, oh, das war's schon. Oh, war aber schlapp, oder das hat er doch irgendwo aus seinem Poesiealbum vorgelesen gerade, ne? Hat ihm irgendjemand zum Geburtstag da reingeschrieben und dann hat er das auswendig gelernt. Nein, das kommt einfach vom Herzen des Vaters. Das sind manchmal ganz einfache Botschaften, ganz einfaches. Der Vater sagt so oft so Einfaches und wir denken, ja, dann kann es ja nicht prophetisch sein. Wir erwarten so jemanden in so einem dreckigen Mantel aus dem Alten Testament, der dann hier vorne steht und sagt, ich habe vom Herrn empfangen, du. Und dann geht's los. Das gibt's alles. Das will ich gar nicht, aber wisst ihr, das ist eigentlich die Ausnahme. Die Regel ist, dass wir füreinander prophetisch sind. Und manchmal merken wir das nicht. Wir sitzen dann beim Kaffee zusammen und wenn du in Beziehung mit Gott lebst, plötzlich sagst du dem anderen genau das, was er hören musste. Solche Menschen wollen wir doch alle sein, oder? Wir wollen doch nicht alle solche sein, die immer warten müssen, bis der nächste große Prophet mal vorbeikommt und einem irgendwie sagt, das will Gott jetzt von dir. Wer möchte so leben? Ich nicht. Das ist doch nicht Beziehung. Ich möchte in Beziehung mit Gott leben und Gott spricht mit dir persönlich. Das ist doch das Höchste, dass du dich in dein Bett legst abends und weißt, Gott sieht mich. Der Vater liebt mich. Ich habe einen himmlischen Vater, der mich liebt. Und wenn du morgens aufstehst und sagst, ich gehe in diesen Tag mit einem Vater, der mich liebt. Das reicht. Du brauchst nicht eine lange Agenda an Dingen, die du heute für den Herrn tust. Du brauchst ihn, du brauchst eine Beziehung. Und daraus heraus, heieiei, wie produktiv wirst du dann? Hei. Während du mittags eigentlich schon schlapp da niederlagst, wirst du plötzlich, kriegst du Kraft. Kraft, Kraft. Glaubt mir. Es ist so anders, in Beziehung zu leben. Ich habe ein paar Bibelstellen mitgebracht für uns. Und zwar, können wir die einblenden? Das sind diese Johannes 11, Vers 40. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wo steht das? Also, das steht da drunter, ja, Johannes. Ich meine jetzt, welche Geschichte ist das? Ich sage, gut. Ich glaube, ich wäre nicht drauf gekommen. Aber weil das, ja, das ist so aus dem Zusammenhang gerissen, ne? Aber das spricht Jesus. Jesus spricht. Habe ich dir nicht gesagt? Was hatte er gesagt? Er hatte gesagt, dein Bruder wird leben. Das war, was Jesus gesagt hatte. Und was war das, was sie getan hatte? Mit ihrer Schwester zusammen? Beerdigung feiern. Stein davor rollen. Und dann kommt Jesus. Und ich habe die Geschichte immer gelesen und dann stand immer, er war betrübt in seinem Geist oder er wurde richtig wütend teilweise. Da habe ich gedacht, was ist mit dem Kerle los? Oder dann heult er richtig. Der heult. Der Mann, der hatte den Lazarus so lieb. Wisst ihr was? Ich glaube mittlerweile, Jesus hat gesagt, euer Bruder wird nicht sterben. Zu seinen Jüngern hat er klar gesagt, hey Leute, der schläft nur, ich wecke ihn wieder auf. Er wusste genau, was Sache war. Er wusste schon vorher, was der Vater auf dem Herzen hat. Er wusste, Lazarus wird nicht tot sein. Warum sollte er um seinen Tod heulen? Was für ein Unfug. Ich habe das immer gedacht. Und dann kommt er dahin und dann steht er plötzlich vor so einer Höhle mit einem Stein davor. Ja, hallo? Mädels, was habt ihr denn gedacht, was ich hier vorhab? Bodybuilding mit Steinen oder was? Ich will den wieder lebendig machen. Ihr seid ja wieder vorbereitet. Ich habe was gesagt und das ist eure Vorbereitung auf mein Wunder? Hey Leute, er sagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das hat sie so gesehen, einen heulenden Jesus, der erstmal sagt, mach mal erstmal den Stein da weg. Hat er nicht selbst gemacht, hat gesagt, macht ihr den mal wieder weg. Also das habt ihr selber verbockt jetzt. Jetzt wird es Zeit für ein Wunder. Die zweite Bibelstelle. Johannes 4, Vers 48 bis 50. Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Jesus sprach oder spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte und ging hin. Der Typ ist wirklich vorbildlich, oder? Kein Stein, kein Grab. Und er bedrängt ihn auch nicht weiter, jetzt mitzukommen. Er glaubt, was Jesus gesagt hat. Und dann geht er nach Richtung nach Hause und kriegt sofort, ey, dein Sohn lebt. Endlich mal eine Geschichte, wo das gut ausgeht, ne? Oder hier, Markus 4, Vers 40. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Das ist, wo die Jünger im Boot sind. Und der Sturm ist und Jesus meditiert oder betet oder schläft. Das ist immer das gleiche Wort da. Und sie wecken ihn. Aber das fängt an mit, und an jenem Tag sagte er zu ihnen, zu seinen Jüngern, als es Abend geworden ist, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Das war das, was Jesus gesagt hatte. Er hat nicht gesagt, passt mal auf, wir fahren mal aufs Wasser raus. Mal gucken, was passiert. Er hat gesagt, wir setzen auf die andere Seite über. Das war das, was Jesus gesagt hat. Wir setzen auf die andere Seite über. Und der Glaube der Jünger reichte genau bis zur Mitte des Sees. Und dann meckert er ja immer so gern. Ich habe da ein schönes griechisches Wort dazu, aber ich will da gleich erst drauf eingehen. Ich will erst noch zwei weitere Geschichten erzählen. Hananias. Es gibt diesen Hananias und Sapphira. die tot umfallen. Und dann gibt es einen anderen Hananias, einen Supertypen. Also das ist für mich einer, wo ich mir denke, so möchte ich ja auch mit Jesus leben. Wirklich genial. Folgende Geschichte. Der sitzt da so rum, sag ich mal, und dann kriegt der, auf gut Deutsch mit heutiger Sprache gesagt, so plötzlich per Google Maps genauen Standort vom Himmel. Ja? Zack. Geh in die und die Gasse, die man die was weiß ich was nennt, und geh zu dem und dem Haus von dem und dem. Krass. Ich meine, damals waren die Adressen wahrscheinlich noch nicht anders vorzugeben. Das war die exakteste Adressvorgabe. Und dort findest du Saulus. Da hieß er noch nicht Paulus. Und dem wirst du die Hände auflegen. Also er bekam die Adresse, er bekam den Auftrag. Der Typ, den habe ich übrigens auch schon vorgewarnt, dass er von dir die Hände aufgelegt bekommt, dass er dann wieder sehend wird. Der ist nämlich gerade blind. Und dieser Hananias, der kriegt ja dann echt Muffensausen. Ne? Weil, hallo, der Typ hat bis gerade eben hier die meisten Christen umgebracht. Und offiziell ist das noch nicht in der Zeitung gewesen, dass da was passiert ist, außer dass er das getan hat. Bist du dir ganz sicher, Herr, dass ich jetzt nicht gleich einen Kopf kürzer bin? Habe ich jetzt auch richtig gehört? Ich meine, was würdest du alles anstellen? Also ich würde 15 Freunde anrufen und sagen, hör mal mit mir bitte, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche Bestätigung für ein prophetisches Wort. Ich habe zwar die exakte Adresse, aber ich bin mir irgendwie nicht sicher. Ey, der Typ geht los, ne? Und dann passiert einfach das, was passieren sollte und bums. Ey, was für eine Glaubensgeschichte. Ich möchte auch so ein Hananias sein. Erstens mal möchte ich so genial gut hören und zweitens möchte ich dann auch gerne so treu in dem sein. Er fragt ja nochmal nach und sagt, nee, geh mal. Ne? Abraham war auch so einer, oder? Abraham. Gott sagt, du wirst Nachwuchs haben. Und er glaubte ihm. Der blieb da dran. Der glaubte das immer. Also in der heutigen Zeit würde ich mal sagen, so ein alter Opa, der da, ne, träum weiter Opa. Ne, so. Aber Abraham glaubte. Was für ein Glaube. Und heutzutage heißt es, hey, dieser Glaube, den haben wir alle. In uns. Als Geschenk vom Himmel. Jesu Glauben. Das ist kein Muskel, den wir aufbauen. Was wir aufbauen, ist Beziehung. Beziehungspflege. Aber dass wir, wenn wir sowas hören, richtig hören. Jetzt können wir meinen Oligopistos. Oligos, klein. Pistis, Vertrauen. Kleinvertrauend. Von kurzem Vertrauen. Das ist griechisch. Hat jemand irgendwie Griechen in seiner Familie oder so? Nein, hier auch nicht. Also, müssen wir einfach diese Übersetzung, müssen wir einfach vertrauen, wenn wir keinen Griechen hier haben. Also, Oligos, klein, wenig, zart, gering. Und Pistis ist Vertrauen, Treue, Zuversicht. Zusammengesetzt ist es kleinvertrauend oder von kurzem Vertrauen. Weißt du, wie du das in der Bibel immer wieder findest, dieses Wort von kurzem Vertrauen? Ein kurzes Vertrauen haben, ein Vertrauen, was nicht lange hält, was dann irgendwann irgendwie so plötzlich abbricht. Was noch ausbaufähig ist. Kleingläubiger. Ich habe das immer als Schimpfwort gehört. Ich habe mir gedacht, Jesus sagt, du bist vielleicht mehr eine Niete. Aber in Wirklichkeit sagt er, hey, du bist kurz im Vertrauen. Dein Vertrauen hält noch nicht so lange, wie das sein sollte, wie das könnte. Es ist eine Ermutigung. Hey, da ist wachstumsmöglich. Ja? Da an der Stelle, dein Vertrauen, das kann noch wachsen. Das kann länger werden. Woraus kommt Vertrauen? Aus Beziehung, oder? Vertraue ich Menschen, die ich kaum kenne? Ungern. Ich vertraue doch am meisten denjenigen, die ich kenne, Familienmitgliedern oder so. Wenn du irgendwelche Probleme hast oder Geld verleihst oder irgendwas, egal. Wenn es um Vertrauen geht, würdest du jetzt nicht den Erstbesten auf der Straße anquatschen. Und hier ist auch, wenn du mit Gott in Vertrautheit lebst, dann wächst da was. Von ganz alleine. Als Frucht. Das ist jetzt die nächste Folie. Noch ein bisschen Griechisch. Griechisch und Hebräisch. Ha, wird immer besser. Pistis. Das ist mein Lieblingswort geworden im Griechischen. Pistis. Klingt zwar ein bisschen komisch, aber das ist eine Frucht des Geistes. Also eigentlich kann man nicht die Frucht sagen, sondern ein Teil der Frucht oder einen Kern der Frucht nenne ich es. Pistis ist Vertrauen und Glauben. Kann beides heißen. Treue, Verlässlichkeit, Standfestigkeit. So, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, dass Jesus sagt, ihr Geringvertrauenden, ihr von kurzem Vertrauen, hast du dann jetzt die Hausaufgabe, dein Vertrauen selber zu produzieren? Wenn das doch eine Frucht ist. Frucht ist etwas, was aus dir herauskommt. Also ich erzähle an so einer Stelle gerne von meinem Walnussbaum im Garten. Und wenn es Frühling wird, höre ich dann immer schon, wenn ich das Fenster aufmache oder so, dann höre ich mal so ein... Dann strengt er sich schon an, Blätter zu produzieren. Ne? Und dann irgendwann höre ich so... Dann kommen so langsam Nüsse und so und dann irgendwann... Und dann fällt das ganze Laub und alles runter und dann ruht er sich im Winter über aus. Der bringt Frucht hervor. Habt ihr auch so einen Walnussbaum? So einen religiösen Walnussbaum im Vorgarten irgendwo? Nicht? Ach, dann habt ihr alle die heilige Variante. Die Pistis hervorbringt. Vertrauen, Glauben, Treue, die das einfach hervorbringt. Du bist so ein Pflänzchen, du bist am Weinstock, du bist so eine Rebe, du bringst Frucht hervor. Was für eine Frucht? So eine Frucht. Treue, Durchhaltevermögen. Weißt du, wenn du da auf dem Wasser stehst, dann brauchst du einfach nur mehr Durchhaltevermögen im Glauben und nicht noch einen anderen Glauben. Jetzt brauche ich noch den Glauben gegen den Wind und dann brauche ich noch einen Glauben, dass ich auch bis zu Jesus komme und dann brauche ich noch einen Glauben. Nein, Jesus und du bringst eine Frucht hervor. Vertrauen. Ich vertraue dir, dass ich es bis zu dir schaffe. Da ist Wind, ja, aber ich vertraue mehr dir als dem, was ich jetzt erlebe. Und eigentlich sieht mein ganzes Leben so aus, seit ich Christ geworden bin. Immer aufs Wasser raus. Am Anfang, um Gott zu prüfen. Kennst du das? Hey, Jesus, wenn du es wirklich bist, wenn du jetzt in meinem Leben bist, dann ist mir das und das doch möglich. Und dann passiert das auch wirklich zum Teil. Nicht immer, ne? Weil ich bin ja der Prüfer. Aber Gott lässt sich auf so einen Quatsch ein mit uns. Er lässt sich auf diesen Quatsch da mit dem Wasser ein, mit Petrus' Übung. Also ganz ehrlich, die Idee hatte ja nicht Jesus. So ein Quatsch. Aber auf sowas kommen wir Menschen und Gott lässt sich einfach drauf ein. Und plötzlich haben wir da ein Wunder. Ich meine, diese Geschichte, was war jetzt für uns alle die Lehre daraus sonst, oder? Gut, dass die passiert ist. Interessant, in drei Evangelien steht sie drin, nur in einem wird erwähnt, dass Petrus untergegangen ist. Die anderen haben das einfach übersprungen. Spannend, ne? Aber ich finde schon, wenn wir später dann mit Papa unterwegs sind, mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir nicht mehr die Prüfenden, dann sind wir die Vertrauenden. Dann sind wir einfach in einer Beziehung und wir haben schon viel mit Gott erlebt und gehen in diesem Vertrauen weiter. Und wir haben ja noch andere Früchte. Machst du noch einmal als letztes den Baum einmal auf die Folie? Beamer? Einmal den Baum noch. Genau. Also, wir haben da zum Glück noch mehr. Also wir bringen ja nicht nur Vertrauen hervor oder Glauben, sondern wir bringen Treue, Sanftmut, Treue ist das, ne? Sanftmut, Enthaltsamkeit, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und Güte. Ich muss es immer ablesen, weil sonst lasse ich was aus. Ich weiß nicht warum. Sind zwei zu viel oder so. Aber gut, dass wir sie alle neun haben, oder? Das alles sollst du nicht selbst produzieren. Ey. Wenn ich das mir angucke, dann denke ich mir, das meiste davon versuche ich doch ständig selber zu machen, oder? Ich versuche, Liebe hervorzubringen für Menschen, die doof zu mir sind. Oder? Ich versuche, eine Freude zu produzieren. Warst du schon mal auf einer Karnevalsveranstaltung? Da machen das alle, das da vorgegeben. Dann alle Karnevalisten, also ich bin halt kein Fan. Sanftmut. Wer von uns versucht nicht mal sanftmütiger zu sein, oder? Wir alle versuchen. Und wisst ihr, was auf Versuch meistens kommt? Versagen oder Scheitern. Gehört irgendwie im Leben zusammen, oder? Der Versuch und das Scheitern. Mal klappt das ganz gut und dann denkt man, das war ein guter Tag. Heidewitzka. Ja? Hab mich mit meiner Frau nicht gestritten. Hab im Straßenverkehr die Ruhe behalten, obwohl dieser Depp mir die Vorfahrt genommen hat. Aber ich habe mich ja nicht aufgeregt. Und ja Mensch, was habe ich noch gemacht? Hier, die Mama besucht, ne? Was habe ich noch gemacht? So, und dann plötzlich ist man so ganz stolz auf sich, oder? Was habe ich heute alles hervorgebracht? Wow. Hey, ich war richtig gut. Aber weißt du, dann bist du nicht stolz auf Jesus, sondern auf dich. Und dann bist du nicht froh darüber, dass Jesus durch dich lebt, sondern bist du froh, dass du so gut warst. Und an den schlechten Tagen bist du dann halt unzufrieden mit dir und dann fängt deine Selbstoptimierungsspirale an und dann geht das aber so richtig los. Ich glaube, wir Christen hängen sowas von oft fest. Wie in so einem Hunderennen rennen wir so einem Köder-Ding dahinter her und rennen und rennen und rennen und rennen. Aber den Köder erreichen wir ja nicht. Ne? Du wirst das nie erreichen. Du rennst immer nur. Ich glaube, das ist aber nicht unsere Aufgabe als Christen. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe zu ruhen. Wisst ihr, wenn Nadja und ich, wir sind ja Mutter und Vater und Gott ist auch Mutter und Vater. Und wir haben ja uns entschieden, 4 Kinder zu haben. Mehr oder weniger entschieden. Wir haben uns entschieden, dass wir gesagt haben, Papa, wir überlassen dir die Zahl. Das haben wir entschieden, ja. Wie viel es dann wurden, hat Papa wirklich entschieden. Jetzt haben wir 4. Glaubt irgendjemand hier, dass ich die Kinder alle habe, damit sie meinen Haushalt machen? Ja. Ute? Glaubt irgendjemand hier, dass ich die habe, weil ich die irgendwie die ganze Zeit will, dass die besonders gut sind? Es wird schon schwieriger, oder? Will ich, dass die immer gut sind? Ist das der Grund, weshalb ich Kinder habe? Dass ich sage, ich will Menschen hervorbringen, die besonders gut sind. Vorbilder der Gesellschaft, Transformatoren. Das können sie gerne werden im Reich Gottes. Aber deswegen habe ich die doch nicht gezeugt. Oder sie. Ich war dabei, das fühlt sich genauso an. Wir entscheiden uns, Kinder zu haben, weil man fühlt sich ja auch als Paar so schon komplett. Aber Kinder sind so eine Ergänzung, so eine. Und dann ist man ohne das Kind plötzlich nicht mehr komplett. Kennt man das? Sobald die Kinder da sind, ist man nicht komplett ohne das Kind. Und so geht es Papa im Himmel auch. Wir denken immer, ach, dem ist das doch egal. Er ist der erhabene Gott, der über allem steht. Nein, nein, nein. Dem ist das überhaupt nicht egal, sonst hätte er überhaupt nicht Jesus für dich geopfert, seinen geliebten Sohn. Dem ist das überhaupt nicht egal. Der fühlt sich nicht komplett ohne dich. Weil es dich gibt, ist er nicht mehr komplett ohne dich. Das ist Familie, das ist Vater, Mutter, Kind. Es geht nicht darum, dass die Kinder besonders gut sind. Manche sind gut in der Schule, manche sind schlecht in der Schule. Wenn ich dann nur auf das Kind stolz bin, das jetzt auf die richtige Schule geht und einen richtigen Abschluss schafft, was bin ich dann für ein Vater? Und wenn wir das schon als Menschen denken, Gott ist die Liebe, der ist der perfekte Vater. Hallo? Der wird niemals von dir wollen, dass du gut genug bist. Weißt du, was er tut? Er befähigt dich, gut zu sein. Frucht. Und das kommt aus Beziehung. Frucht kommt aus Beziehung. Habe ich ja gesagt, ne? 4 Kinder. Frucht kommt aus Beziehung. Ich möchte nochmal für uns beten. Darf ich? Ah, danke, Papa. Danke, dass du treu bist. Und danke, dass du jeden einzelnen von uns liebst. Und dass du jeden Einzelnen wirklich an dein Herz ziehen willst. Mit offenen Armen willst du jeden Einzelnen empfangen. Danke dafür, dass du so gut bist, nur gut bist. Und Papa, wir kommen einfach in deine Arme. Komm einfach zu dir, damit wir uns auch wieder komplett fühlen können. Denn auch wir sind ohne dich nicht komplett. Und Papa, all die Dinge, die wir in unserem Leben haben, durch die wir uns kompletter fühlen, wo wir das versuchen aufzufüllen, was uns fehlt, was eigentlich nur du füllen kannst. Da entscheiden wir uns, Papa, schmeiß diese Dinge aus unserem Leben doch einfach raus. Wir schaffen es nicht. Aber wenn wir dich haben, wenn du diesen Platz in unserem Herzen einnimmst, wenn du diesen Platz in unserem Leben einnimmst, dann werden wir nicht mehr Kleingläubige sein. Papa, dann machst du uns zum Dauervertrauer. Wir dürfen dir vertrauen, immer. Und Papa, da wo wir eine falsche Sicht auf dich haben, wo wir einfach auch immer wieder dein Wort falsch interpretieren für uns, wo wir einfach immer wieder Leistung rauslesen, wo wir immer wieder Prüfung rauslesen, wo wir immer wieder etwas rauslesen, was uns wieder auf Distanz zu dir bringt, da bitten wir dich, bring uns da wirklich in eine neue Offenbarung hinein von deiner Liebe und dass alles immer Liebe, Liebe, Liebe ist. Papa, wir wollen in einer vertrauten Beziehung zu dir sein. Wir wollen kein Misstrauen mehr haben. Wir wollen dir einfach vertrauen, dass du es nur gut meinst mit uns. Das schafft Nähe, Papa. Die brauchen wir. Und ich segne hier wirklich jeden Einzelnen damit, dass du wirklich jedem die Ohren öffnest, dass sie hören wie Hananias. Papa, dass jeder Einzelne hier in so einem perfekten Verbindung zu dir ist, dich zu hören. So exakt. Und Papa, das macht das, dass wirklich da Mut kommt, einfach es zu teilen mit anderen. Das nicht immer alles nur für sich zu behalten, sondern einander zuzusprechen. Danke, Papa, dass dir das möglich ist. Amen. Wird noch Segnungsgebet angeboten hier? Ja. Also wer noch gern gesegnet werden möchte, kommt nach vorne oder wie macht ihr das?
Ach, können wir eigentlich machen, ne? Während des Liedes. Wir haben ja ein paar Teams hier oder ein paar, ne, die mit segnen können. Genau. Kommt einfach nach vorne. Wir wollen jetzt noch gemeinsam ein Lied singen. Und komm nach vorne, wenn du einfach einen Segen haben möchtest. Wir haben hier einige vom Vaterherz da und noch andere Beter hier. Jeder kann gerne ein Segnungsgebet empfangen. Genau.